Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute glamourös zu mit Blond, dem neuen Film über Marilyn Monroe. Und auch ein bisschen prominent in der Gestalt von Regisseur Bully Herbig. Aber auch die drastische Düsternis des Krieges bleibt nicht außen vor, denn am Donnerstag kommt die Erich-Maria-Remarque-Verfilmung Im Westen nichts Neues ins Kino und wir schauen in die russische Filmwelt in Anbetracht von Putins Teilmobilmachung. Als Präsident Putin die Teilmobilmachung ausrief, da gingen Schockwellen durch Russland. Auslandsflüge waren schnell ausgebucht und an den Grenzen bilden sich seitdem Autoschlangen. Die Mobilisierung erreicht nun Kreise, die bisher vom Kriegsgeschehen weit entfernt waren, auch die Kulturszene. Nach den kritischen Äußerungen von Starsängerin Alla Pugatschowa kam auch aus der russischen Filmwelt kritische Töne, wenn auch verklausuliert. Christian Berndt über russische Filmschaffende im Angesicht des Krieges.
Am Morgen des 21. September hat der russische Präsident Putin die Teilmobilmachung erklärt. Jeder hat es erwartet, aber jetzt, da es passiert ist, ist es trotzdem ein Schock, sagt Viktor Kosakowski. Zwei Mitarbeiter seiner Filmcrew sind in Russland und dürfen nicht mehr ausreisen. Ein Freund von ihm wurde auf der Straße vom Militär verhaftet. Aber trotzdem ist der russische Dokumentarfilmer, der seit 2008 in Berlin im Exil lebt, zuversichtlich, dass Putins Regime vor dem Ende steht. Kosakowski fühlt Scham und Horror, aber die Mobilisierung könnte der letzte Teil der Tragödie sein, weil Putin die Optionen ausgehen. Hoffnung macht Kosakowski auch, dass sich jetzt einer der größten russischen Stars, die Sängerin Alla Pugatschowa, gegen den Krieg ausgesprochen hat. Vor 50 Jahren gab es den Witz, so Kosakowski, dass Brezhnev nur ein kleiner Politiker in der Ära der mächtigen Alla Pugatschowa ist. Auch der Chefredakteur des Filmmagazins Seance aus St. Petersburg, Wassili Stjepanow, sagt, dass Pugatschowas Stimme Gewicht hat.
But I don't know if her voice is heard by huge amount of people because.
Aber Stjepanow zweifelt, ob ihr Protest auf Instagram viel erreicht, denn der Messenger-Dienst ist in Russland blockiert. Zwar hat es, meint Stjepanow, gegen die Teilmobilisierung Demonstrationen in Petersburg gegeben, aber eine Massenbewegung werde daraus wohl nicht, die Menschen hätten zu viel Angst. Zu Beginn des Krieges hatte das Filmmagazin Seance öffentlich gegen den Krieg protestiert, aber das geht nun nicht mehr, sagt Stjepanow.
Wir versuchen etwas zu sagen, aber nicht zu sagen.
Das Magazin versucht nun, sich indirekt zu äußern. In der neuen Ausgabe werden Filmklassiker besprochen, nicht zuletzt, weil es aufgrund des Hollywood-Boykotts weniger Filme in den Kinos gibt. Thema ist unter anderem Kubricks Shining.
It's about isolation and madness in isolation.
Dabei geht es um Isolation und den Wahnsinn in der Isolation. Auch die Filmvorführungen, die Seance veranstaltet, dienen der subtilen Kritik am Regime. Nach den Filmvorführungen, in denen Spitzel sitzen könnten, gibt es offene Diskussionen in kleinem Kreis. Die Menschen sollen wissen, dass sie trotz der übermächtigen Staatspropaganda nicht alleine sind. Mittlerweile würden selbst die Kriegsbefürworter angesichts der grotesken Propagandalügen skeptisch, meint Stjepanow. Trotzdem ist er pessimistisch, was die Entwicklung in der nahen Zukunft angeht.
I feel like an apathy, but it should get worse. To get better in future.
Es herrsche einfach Apathie und es müsse erst noch schlechter werden, damit es besser werden kann. Dagegen glaubt der junge russische Regisseur Alexander Solotushin, dass die Teilmobilmachung Konsequenzen haben wird. Solotushin meint, vielen hätte diese Mobilmachung die Augen geöffnet, weil es jetzt praktisch jeden trifft. Solotushins neuer Spielfilm Brother in Every Inch lief auf der diesjährigen Berlinale und wenn man das Coming-of-Age-Drama über zwei Brüder in der russischen Luftwaffe sieht, wundert man sich nicht mehr über das desolate Bild, das die russische Armee in der Realität des Ukraine-Krieges abgibt. Solotushins Blick auf das Kino hat sich durch den Krieg verändert. Für Solotushin, Schüler und Mitarbeiter des russischen Meisterregisseurs Alexander Sokurov, war das Kino immer eine Art Gegengift zur Staatspropaganda. Aber jetzt musste er erkennen, dass man mit kritischem Autorenkino den Großteil der Russen nicht erreicht. Er habe allerdings auch gelernt, sagt Solotushin, dass das Kino um Herz und Verstand jedes Einzelnen kämpfen muss. Wenn es zum Beispiel bewirkt, dass nur ein junger Mensch nicht mehr auf andere schießen will, sei viel erreicht. Solotushin hat nach Kriegsbeginn angefangen, ein neues Drehbuch zu entwickeln. Die Geschichte handelt von drei jungen Menschen, die ein Kriegsmuseum besuchen und versehentlich über Nacht darin eingeschlossen werden. Jetzt sind sie ungewollt mit dem Krieg konfrontiert. Für Solotushin ist das eine Metapher für die jetzige Lage. Öffentliche Kritik am Krieg, wie sich Solotushin zu Beginn des russischen Angriffs noch bei Vorführungen seines letzten Films äußerte, ist jetzt nicht mehr möglich, sonst müsste er sofort das Land verlassen, sagt er, so wie es bisher bereits etwa eine halbe Million Russen getan haben.
Christian Berndt mit Einschätzungen und Stimmungsbildern aus der Filmwelt nach Putins Teilmobilmachung. Peter von Kant hat François Ozon seinen neuen Film genannt. Ein Titel, der nicht zufällig an Rainer Werner Fassbinders lesbische Dreiecksgeschichte Die bitteren Tränen der Petra von Kant aus dem Jahr 1972 erinnert. Ozons Film, der im Februar die Berlinale eröffnet hat und jetzt in den Kinos zu sehen ist, ist eine Neuinterpretation des Originals. Aus der Modeschöpferin Petra wird bei ihm der schwule Starregisseur Peter, gespielt von Denis Minouchet. Peter wohnt, trotz ausbleibender Erfolge, in einer mondänen Wohnung in Köln. Er kommandiert seinen Assistenten herum, verliebt sich in den jungen Amir und verspricht ihm eine große Karriere im Film.
Also Amir, würde es Ihnen Spaß machen, Schauspieler zu sein?
Weiß ich nicht so genau. Aber ja, warum nicht?
Ich muss es Ihnen etwas präziser erklären. Es reicht nicht, einen Text zu sprechen, um Schauspieler zu sein. Nun, Sie müssten bereit sein, zu lernen.
Ich will lernen. Selbstverständlich.
Ich könnte Ihnen Dinge erleichtern. Und wenn Ihnen Lernen nicht schwerfällt, finden Sie sehr schnell Arbeit.
Amir steigt tatsächlich auf und lässt Peter schließlich fallen, was den in eine große Krise stürzt. Wie viel Fassbinder in dem Film steckt und wie überhaupt das Verhältnis des französischen zu dem deutschen Regisseur ist, darüber habe ich mich mit François Ozon unterhalten. Rainer Werner Fassbinder spielt bei Ihnen immer wieder eine Rolle in Ihren Filmen, bei 8 Frauen zum Beispiel. Können Sie sich erinnern, wann Ihre erste Begegnung mit seinem Werk war und wie Sie reagiert haben?
La première fois que j'ai découvert Fassbinder, c'était au lycée, parce que ma professeur d'allemand nous amenait voir des films allemands.
Das erste Mal entdeckte ich Fassbinder, als ich noch aufs Gymnasium ging. Unsere Deutschlehrerin wollte immer, dass wir deutsche Filme auf Deutsch sehen. Und damals war eigentlich Wim Wenders der große Star in Frankreich der deutschen Filmemacher. Fassbinder war nicht so bekannt. Und sie ging mit uns ins Kino und den ersten Fassbinder-Film, den ich gesehen habe, das war Bollwieser. Und erst später habe ich mich dann mehr mit diesem Filmemacher auseinandergesetzt, eigentlich sein ganzes Werk kennengelernt, als ich dann selber Filmstudent war. Und mir gefiel sehr, wie er arbeitet. Und vor allen Dingen auch, dass er immer mit demselben Team arbeitet, immer mit den gleichen Schauspielern, den gleichen Technikern. Und was mich besonders beeindruckte, war diese Klarsichtigkeit, die er auf die deutsche Gesellschaft hatte. Er war da sehr aufrichtig und sein Blick auf die Deutschen nach dem Krieg war ohne jegliche Scheinheiligkeit. Und immer wenn ich in Deutschland war und Deutsche traf, merkte ich, dass sie mich zwar anlächelten, aber dass da irgendein Gewicht der Vergangenheit auf ihren Schultern lastete und sie einen Schuldkomplex hatten. Und was mir bei Fassbinder eben so gefällt, ist, dass er die Wahrheit sagt. Und das finde ich sehr stark.
Da Ihnen Deutschland vertraut ist, wissen Sie wahrscheinlich auch, dass Fassbinder in Frankreich noch mehr verehrt wird als hierzulande. Welchen Stellenwert hat Rainer Werner Fassbinder in Frankreich? Wie bekannt ist er?
Je pense que les cinéastes sont toujours plus prophètes à l'étranger que dans leur pays. C'est habituel.
Ach, ich glaube, als Filmemacher ist man oft viel mehr ein Prophet im Ausland als im eigenen Land. So geht mir das manchmal auch. Vielleicht mag man mich in Deutschland viel mehr als Filmemacher als in Frankreich. Aber das Kino von Fassbinder ist eben sehr hart. Er macht es den Deutschen nicht leicht. Er ist sehr aggressiv. Und das ist wiederum etwas, was die Franzosen fasziniert. Weil das deutsch-französische Verhältnis ist ja sehr kompliziert. Und es hat 2 Weltkriege zwischen uns gegeben. Aber die Franzosen wollen immer wissen, warum sind die Deutschen so? Wie haben die Deutschen das geschafft? Und Fassbinder hilft den Franzosen dabei, die Deutschen irgendwie zu verstehen, weil er spricht den Holocaust an und danach eben auch dieses Wirtschaftswunder, was es gegeben hat in Deutschland, die Macht, die Deutschland dann eben hat, wie sich Deutschland wieder als Gesellschaft auch neu erfunden hat. Und all das ist etwas, was man in Frankreich sehr faszinierend im Kino Fassbinders zur Kenntnis nimmt. Nun muss man natürlich dazu sagen, Fassbinder hat viele Liebhaber in Frankreich, aber natürlich nur in cinephilen Kreisen, also unter Filmliebhabern. Das breite Publikum kennt ihn weniger. Aber gerade die Arbeit von Juliana Lorenz hat sehr geholfen, dass auch das Werk aus den 70er Jahren in Frankreich bekannt geworden ist. Natürlich hatte er große Erfolge im Kino mit Lili Marleen beispielsweise oder vor allem mit Die Ehe der Maria Braun, den in Frankreich über 1 Million Zuschauer gesehen haben. Aber wie gesagt, er ist jemand, den man in Frankreich sehr schätzt, aber eben den das breite Publikum weniger kennt.
On parle beaucoup de lui et il est de plus en plus connu, mais pas par le grand public.
Sie haben sich in Ihrem Film nun die bitteren Tränen der Petra von Kant von Fassbinder genommen. Warum gerade dieser Film?
En fait, j'avais déjà adapté Fassbinder en 2000 avec Tropfen auf Eissteine.
Ich hatte ja bereits ein Stück von Fassbinder verfilmt, nämlich Tropfen auf heiße Steine im Jahr 2000. Und das war ein Stück, das Fassbinder geschrieben hatte, als er 19 Jahre alt war und das unbekannt war. Und 20 Jahre später wollte ich nun etwas anderes machen. Ich wollte mich wieder mit Fassbinder auseinandersetzen, aber im Gegensatz zu Tropfen auf heiße Steine, der ja nie verfilmt worden war, sogar das Stück war eigentlich nie aufgeführt worden, fühlte ich mich damals sehr frei. Bei Die bitteren Tränen der Petra von Kant aus dem Jahr 1972, den ich für einen sehr gelungenen Film halte, den ich sogar für ein Meisterwerk halte, lag es natürlich anders. Ich wollte natürlich kein Remake machen. Also habe ich mich eher wie ein Theaterregisseur betrachtet, der zum Beispiel Shakespeare oder Tschechow auf seine Weise adaptiert und sich aneignet. Und ich wollte mit meiner Sensibilität als Franzose eben etwas anderes machen. Deswegen habe ich auch das Geschlecht der Hauptfiguren verändert, weil für mich ist Petra von Kant Fassbinder. Und als ich damit mit Juliane Lorenz geredet habe, hat sie mir das bestätigt, dass es eigentlich darum geht, die Liebesgeschichte zwischen Rainer Werner Fassbinder und Günter Kaufmann. Und das war dann für mich der Auslöser, gleich das Geschlecht von drei Hauptfiguren zu verändern, weil für mich der Text eigentlich universell ist. Ob das jetzt Frauen oder Männer sind, das ist ganz egal. Der
Text ist universell. Ça peut être un homme, une femme, c'est pas important.
Bevor wir über die Figuren sprechen, in Fassbinders Film gibt es keine Außenwelt. Alles spielt in den Innenräumen. Überall gibt es Plüsch und monumentale Gemälde. Es herrscht eine große Künstlichkeit. Ist diese wilde Künstlichkeit auch etwas, das Sie reizt?
Je pense que l'artifice est une manière de faire advenir une forme de vérité.
Nun, hinter dieser Künstlichkeit verbirgt sich ja eine Wahrheit. Man kann damit ja sehr viel Wahrheit ausdrücken, sehr viel Emotionen ausdrücken. Nun hatte ich beschlossen, in meiner Adaption nicht so sehr auf Distanz zu gehen. Was Fassbinder gemacht hat 1972, ist noch sehr im Sinne von Brecht. Und die Tränen von Petra von Kant sind sehr künstlich. Und ich wollte aber, dass die Tränen von Petra von Kant echt sind, dass sie den Zuschauer wirklich berühren. Auch die Hauptfigur im Originalfilm, sie ist ja sehr dünn und sehr mager. Und Denis Ménochet ist ja nun genau das Gegenteil, rein optisch. Er ist sehr stämmig, sehr kräftig. Und als Denis Ménochet das erste Mal mit mir über die Figur redete, sagte er, sag mal, willst du, dass ich genauso langsam und fast hypnotisch spreche? Und ich sagte nur, nein, nein, auf keinen Fall. Wir machen das fast so wie im französischen Boulevardtheater, schnell und voller Leidenschaft. Und dadurch ist es dann auch so, dass der Film von Fassbinder 2 Stunden dauert und mein Film nur 1 Stunde 25 Minuten.
Der Film von Fassbinder fait 2 Stunden und mein Film fait 1 Stunde 25.
Körperlichkeit ist also sehr wichtig in Ihrem Film. Im Original ging es ja viel um Leidenschaft, Exzess, aber auch um sehr toxische Beziehungen. Und auch bei Ihnen unterdrückt Petra von Kant ja seinen Assistenten und auch seinen Geliebten Amir. Wie wollten Sie sich denn in dieser Hinsicht vom Original unterscheiden und es auch ein bisschen ins Jahr 2022 heben? Denn wir leben ja in einer Zeit, in der toxische Beziehungen ein sehr großes Thema sind.
Moi, j'ai en l'adaptant, je savais qu'il y avait une modernité dans le texte qui pouvait résonner avec ce qui se passe aujourd'hui.
Also ich finde ja schon, dass in dem Text von Fassbinder im Drehbuch eine große Modernität ist, gerade wenn es um MeToo geht, wenn es darum geht, welche auch toxischen Verhältnisse streckenweise zwischen Regisseuren und seinem Team herrschen, wenn es um Herrschaft und um Unterdrückung geht. Und Petra von Kant ist jemand, der hat Macht. Der ist ein bekannter Regisseur und er benutzt auch diese Prominenz, um Amir zu verführen. Aber das Interessante ist, dass sich dann die Kräfteverhältnisse eigentlich umdrehen und Amir derjenige ist, der immer mächtiger wird. Und bei Fassbinder, glaube ich, war es so, dass es in vielen seiner Stoffe darum ging, dass Liebe nur mit Dominanz und nur durch Herrschaft und nur durch Unterdrückung möglich ist. Ich bin da vielleicht ein bisschen optimistischer als Franzose und glaube, dass es eine gleichberechtigte Liebe durchaus geben kann. Und ich glaube, mein Ende, was ich für den Film gefunden habe, ist optimistischer als das Ende von Fassbinder, weil bei mir ist es so, die Hauptfigur schafft es, sich zu befreien mit der Hilfe des Kinos.
Die Darstellerinnen von Rainer Werner Fassbinder sind berühmt. Margit Carstensen zum Beispiel, Hanna Schigula, Eva Mattes oder Irm Herrmann. Hanna Schigula hat nun bei Ihnen auch einen Auftritt. Wie wichtig war Ihnen die Hommage an Sie?
J'avais déjà travaillé avec Hanna Schigula sur mon film précédent, Tout s'est bien passé.
Ich hatte ja mit Hanna Schigula schon in meinem vorherigen Film Alles ist gut gegangen zusammengearbeitet. Und diesmal wollte ich, dass sie eben Fassbinders Mutter verkörpert. Und ich habe ihr vom Projekt erzählt, gab ihr das Drehbuch. Sie las es und sagte, ja, das ist sehr schön, das hätte Rainer Werner Fassbinder bestimmt sehr gefallen, aber ich mache den Film nicht. Und dann fragte ich sie, warum machst du den Film nicht? Und sie sagte, naja, im Drehbuch steht, die Mutter ist eine alte Frau mit geliftetem Gesicht. Und ich habe niemals irgendwas an mir machen lassen. Und ich musste lachen und sagte, aber Hanna, darum geht's doch nicht. Das habe ich doch nur so ins Drehbuch geschrieben. Mir ist doch egal, ob du geliftet bist oder nicht. Ich will mit dir drehen. Und daraufhin hat sie den Film dann gemacht. Und sie ist einfach jemand, der sehr rigoros ist, sehr deutsch und trotzdem mit sehr viel Humor. Und sie kannte eben die Mutter von Fassbinder und hat diese Kenntnis mit eingebracht und auch eine gewisse Emotionalität der Figur dadurch noch verliehen.
Donc elle a apporté son émotion, sa sensibilité à ce personnage.
Bekannt ist ja auch Rainer Werner Fassbinders Arbeitsweise, seine sehr persönlichen Beziehungen, die er mit in den Film und ans Set gebracht hat, die psychischen Abhängigkeiten, die er geschaffen hat. Weil wir kurz über MeToo gesprochen haben, wäre jemand wie er in heutigen Zeiten mit dem Bewusstsein von MeToo noch so berühmt? Müssen wir ihn auch in dieser Hinsicht vielleicht neu bewerten?
Moi, je sépare l'homme du réalisateur.
Also ich trenne den Menschen, Rainer Werner Fassbinder, vom Regisseur. Ich liebe seine Arbeit, ich liebe sein Werk. Ich habe ihn selber persönlich ja nicht kennengelernt, aber ich kenne natürlich all diese Geschichten, die man über ihn erzählt, wie er seine Macht ausgeübt hat, wie er sich auch an dieser Macht berauscht hat bis zu einem gewissen Sadismus. Und so könnte man heute in der Tat nicht mehr arbeiten. Ich bin auch der Meinung, man muss das nicht tun als Regisseur. Es ist sehr wohl möglich, auch mit einer gewissen Freude auch etwas zu schaffen. Man muss dabei nicht immer auf das Leiden setzen. Natürlich ist mir das alles bewusst. Deswegen gibt es ja auch in dem Film diesen Satz, den die Figur von Isabelle Adjani zu dem Regisseur sagt, indem sie ihm sagt, ja, in deinem Werk stehst du immer auf der Seite der Schwächeren, aber im Leben schlägst du dich auf die Seite der Stärkeren. Das ist natürlich auch eine Kritik an der Hierarchie, die überhaupt existiert in der Filmwelt. Dass die Macht bei den Regisseuren liegt, dass die Macht bei den Produzenten liegt und einige nutzen das aus für ihre sadistischen Instinkte oder eben auch, um Macht auszuüben. Und das ist nicht in Ordnung. Insofern kritisiere ich das durchaus. Aber so war das in den 70er Jahren. Und wer bin ich schon, dass ich heute anderen irgendwelche Lektionen in Moral erteilen kann?
Das sagt der französische Regisseur François Ozon. Sein Film, die Fassbinder-Interpretation Peter von Kant, läuft jetzt bei uns im Kino. Louise Fletcher wurde als grausam kalte Oberschwester Mildred Ratched berühmt in der Verfilmung von Einer flog übers Kuckucksnest. Mit geradezu ehrfurchtgebietender Berechnung stellte sich die Schauspielerin Fletcher in dem Film dem rebellischen Jack Nicholson entgegen. Und ja, viele Zuschauer haben sie dafür gehasst. Und vielleicht auch genau dafür bekam sie 1976 den Oscar. An ihren Erfolg konnte sie dann erstmal nicht recht anknüpfen. Der Exorzist 2 floppte. Danach war sie aber unter anderem in Mama Dracula und Der Knabe, der fliegen konnte, zu sehen. Für ihre Gastrollen in Die himmlische Joan und Tatort Gartenzaun war sie für die Emmys nominiert. Wegen ihrer Körpergröße, auch das ein Detail, hatte sie offensichtlich wiederholt Schwierigkeiten, eine Rolle zu bekommen, denn sie war oft größer als der vorgesehene männliche Hauptdarsteller. Nun ist bekannt geworden, dass Louise Fletcher mit 88 Jahren gestorben ist. Es war ein riesiger Medienskandal, die Spiegel-Affäre um Klaas Relotius. Der Journalist galt als Wunderkind, seine Reportagen gewannen mehrere Preise. 2018 platzte allerdings die Blase, denn er war als Hochstapler aufgeflogen. Wie sich herausstellte, hatte er sich viele seiner Protagonisten und Teile der Geschichten ausgedacht. Aufgedeckt hat das sein Kollege Juan Moreno, der die Geschichte in dem Buch 1000 Zeilen Lüge zusammenfasste. In der nächsten Woche kommt nun 1000 Zeilen in die Kinos, ein Film, der sehr stark von Morenos Buch inspiriert ist. Aus Klaas Relotius wird hier Lars Bogenius, aus Juan Moreno Juan Romero, gespielt von Elias Mbarek. Regie geführt hat ein Mann, der sehr in der Comedy zu Hause ist, der bekannt ist durch Filme wie Der Schuh des Manitou oder Lissi und Der wilde Kaiser, Bulli Herbig. Ich habe mich mit Bulli Herbig unterhalten und ihn eingangs gefragt, als er den Skandal um Klaas Relotius vor 4 Jahren verfolgt hat, wann war ihm klar, das könnte Stoff für einen Film sein?
Also eigentlich war dieser Vorfall tatsächlich der Urknall. Bei mir ist es so, ich bin immer auf der Suche nach so Geschichten, die man fürs Kino verfilmen kann. Und da bei dem Vorfall, da habe ich sofort angedockt, weil ich so dachte, oh guck mal, das ist groß. Ein großes Nachrichtenmagazin fällt auf einen Hochstapler rein. Das fand ich schon mal total spannend, weil ich dann bei mir selber merke, da habe ich jetzt einen Style oder einen Film im Kopf, den ich mir dazu vorstellen könnte. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Drama, ein bisschen Satire im Kopf. So. Konnte es aber noch gar nicht zuordnen. Und dann habe ich gehört, dass die Ufer sich die Verfilmungsrechte gesichert haben an einem Buch, das es noch gar nicht gibt. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Und 2 Wochen später haben sie sich aber bei mir gemeldet und war natürlich ein riesen Glücksfall für mich und haben mir da die Regie angeboten. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihnen einfach mal so, ich glaube, 1/4 Stunde erzählt, was das für ein Film sein müsste, was für ein Tempo der hat, was für eine Temperatur und dass man ja mit dem Thema Lüge total spielen kann und sich sozusagen auch selbst Dinge ausdenken kann, weil man ja alles behaupten kann. Und das hat mich so gereizt. Ich bin froh, dass es geklappt hat.
Bevor wir nochmal zu der Erzählweise kommen, würde mich nochmal dieses ja fast Rennen um die Rechte interessieren. Was ja interessant ist, dass Sie eben sagten, die Ufa hatte sich schon die Rechte gesichert, bevor das Buch überhaupt von Juan Moreno fertig war. Ist das üblich? Wie stellt sich aus Ihrer Sicht dieses Rennen um die Rechte da, wie sportlich geht's dazu?
Also, das kommt ganz aufs Thema an. Also ich bin da noch nicht so erfahren. Ich habe mir noch nicht so viele Rechte gesichert. Na, hier war Sebastian Werninger, glaube ich, die treibende Kraft, der von diesem Buch, das entstehen soll, erfahren hat und dann clever genug war und da gleich den Kontakt gesucht hat. Ich habe dann irgendwann diese Fahne, sagt man ja dazu, von diesem Buch von Juan Moreno bekommen. Hab dann aber schon sehr schnell gesehen, dass man das nicht 1:1 so drehen kann. Dass man sich davon halt inspirieren lassen kann, aber dass man so seine eigene Interpretation finden muss, seinen eigenen Weg, wie man die Geschichte so erzählt. Und dafür war es wunderbar. Und dass sozusagen die Möglichkeit bestand, andere Haken zu schlagen und Dinge noch zu erfinden, das ist das wirklich, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und um die Frage zu beantworten, was bezüglich der Rechte, bisher ist es mir noch nie gelungen, mir irgendwelche Rechte zu besorgen, weil ich immer, ich glaube, gefühlt der Letzte war, der gefragt hat.
Ja, ist sehr interessant, weil offensichtlich ja irgendwie ganz viele auf der Suche sind nach sowas, was auch so ein bisschen Zeitgeist ist, ja, was irgendwie interessante Geschichten sind. Und da aber sofort das Gespür zu haben im laufenden Prozess, das kann die Leute auch 4 Jahre später interessieren. Das finde ich schon interessant.
Ja, aber was den Stoff betrifft, ist es ja tatsächlich ein zeitloses Thema. Klar, haben wir diesen Vorfall als Grundlage genommen, aber es war ja nicht der erste seiner Art. Aber der hatte natürlich nochmal eine andere Wucht. Gerade in Zeiten von Fake News und in einer Zeit, wo eine ganze Generation schon letztendlich völlig selbstverständlich mit Fake umgeht. Und darin sieht man ja, wie wichtig diese Verantwortung ist und wie wichtig seriöser Journalismus ist. Ne? Und dass man da das Vertrauen wieder ein Stück weit zurückgewinnt. Da war natürlich Social Media und das Internet in den letzten 10, 20 Jahren ein unheimlicher Brandbeschleuniger, sage ich mal. Ne? Ich habe dann den Eindruck, dass oft die Schlagzeile viel wichtiger ist als der Inhalt, dass die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit eine viel höhere Priorität hat. Also es geht nicht mehr darum, stimmt die Schlagzeile so, wie sie da geschrieben ist oder die Nachricht, sondern lass sie uns als Ersten raushauen, als Erster. Und da haben sich Prioritäten verschoben, die der Sache einfach nicht dienlich sind. Und insofern hat der Film, der Stoff, natürlich heute noch dieselbe Relevanz wie vor 4 Jahren.
Und wie Sie schon sagten, auch für Sie als Geschichtenerzähler ist das natürlich interessant. Wo beginnt Journalismus dann ins Fiktive überzugleiten. Also Stefan Niggemeier, der selbst mal Spiegelautor war, der hatte gesagt, dass es ja auch beim Spiegel so eine gefährliche Kultur, hat er geschrieben, des Geschichtenerzählens gab, bei der dann zugunsten eines schönen Textes auch mal mehrere Personen in einer verdichtet werden. Da muss man beim Journalismus vorsichtig sein, aber da beginnt natürlich im Film auch die Freiheit des Erzählens. Also wo war die Vorlage wichtig und wo haben Sie sich die künstlerische Freiheit genommen?
Es gibt ja das schöne Zitat, eine gute Recherche zerstört die schönste Geschichte. Deswegen bin ich auch kein Journalist, ne? weil ich mir die Freiheit nehme, Dinge zu erfinden. Und das ist das, was mich auch reißt. Ich habe gar kein Interesse daran, einen Film zu machen, der von vorne bis hinten faktisch korrekt ist. Da muss ich eine Dokumentation machen. Vielleicht mache ich das eines Tages, wenn es ein Thema gibt, das mich interessiert. Aber da muss es, bei einer Dokumentation bist du auch verantwortlich dafür, dass du dich an die Fakten hältst. Das fällt mir schwer, weil ich möchte halt Geschichten erzählen. Ne? Und wenn du dann genau an dem Punkt bist, wo du sagst, ah Mensch, jetzt wenn die Figur oder diese Frau einen anderen Weg einschlagen würde, dann hätte man eine ganz andere Dramaturgie. Das kann ich mir als Drehbuchautor erlauben, aber nicht als seriöser Journalist.
Elias Mbarik spielt jetzt Juan Moreno. Warum hielten Sie Elias Mbarik für die perfekte Besetzung?
Also du gehst ja mit ganz vielen Ideen in so einen Prozess. Und dann denkst du dir, okay, also wenn wir schon bei Überraschungen sind, wenn wir schon bei Hakenschlagen sind, lass uns das doch durchziehen. Was passiert, wenn wir jetzt den Elias Mbarik diese Figur spielen lassen? So. Dann ist das auf der einen Seite unheimlich reizvoll, auf der anderen Seite bin ich mir auch darüber im Klaren, dass du dann gegen sein Star-Appeal, sag ich mal, ankämpfen musst. Ne? Also er ist der größte deutsche Kinostar, den wir gerade haben. Wie bringt man dieses Image auch, wie wird man das los? Und das hat was mit Äußerlichkeiten zu tun, ganz klar, aber auch mit der Art und Weise, wie er spielt. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen, mehrmals, haben uns auch Geschichten erzählt, welche Erfahrungen wir mit Journalisten gemacht haben, mit Reportern. Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Figuren und Charaktere. Wie kommen die rein? Wie bewegen die sich? Wie gucken die dich an? Sind die nervös? Sind sie selbstbewusst? Kommt ganz drauf an, wo sie auch herkommen, je nachdem, bei welchem Magazin oder bei welcher Zeitung du arbeitest. Das hat auch was mit, das spürst du, glaube ich, an der Haltung, wie die reinkommen. Na, das ist so.
Ich stelle jetzt keine Frage.
Sehr charmant, wenn ich das so sagen darf. Ja, also. Und das macht was mit einer Figur. Natürlich haben wir überlegt, was können wir der Filmfigur Romero an Ticks geben oder an Eigenschaften geben. Ich fand ganz wichtig, dass man bei ihm auch immer ein bisschen Neid und Eifersucht spürt. Ich mochte die David gegen Goliath-Geschichte, also die da so ein Stück weit auch drinsteckt. Und dann natürlich die Äußerlichkeiten, das ist klar. Also, und diese Kombination aus Erscheinungsbild und Spiel hat dazu geführt, dass Leute aus dem Kino kommen und sagen, Mensch, so gut haben wir den Elias noch nie gesehen. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment.
Sein Antagonist ist ja die Figur des Klaas Relotius, also im Film heißt er bei Ihnen Lars Bogenius, gespielt von Jonas Ney. Und das ist ja nicht so der übliche Filmantagonist, denn ist ja jetzt kein Bösewicht, also der übliche, sagen wir mal, der klassische. Ist ein freundlicher, zurückhaltender Kollege. Dann kommt ja noch hinzu, dass Juan Moreno und Lars Bogenius sich nicht wirklich treffen. Sie kommunizieren sehr viel über E-Mail, über Telefon. Welche Herausforderungen hat es für Sie gestellt, das zu inszenieren?
Also zum einen sehe ich im Bogenius gar nicht so sehr den Antagonisten. Also wir haben zwei Hauptdarsteller und die gehen ihren Weg und die haben ihre Motivation. Und ich möchte es überhaupt nicht rechtfertigen, was der Bogenius in diesem Film macht. Aber man lässt ihn halt auch machen. Und mich hat so interessiert, warum ist er so? Warum macht er das? Und wer ist dafür verantwortlich, dass er diesen Spielraum bekommt? Und ich habe zum Jonas immer gesagt, weißt du, du musst eine liebenswerte Figur sein. Du musst bescheiden sein. Du musst zu Everybody's Darling werden. Und die Zuschauer müssen dir auch ein Stück weit Vertrauen schenken, sonst werden alle anderen Figuren zu Clowns. Also nicht, dass ich es erstrebenswert finde, einem Hochstapler nachzueifern, aber ich beobachte ihn gern. Nehmen wir mal so einen Film wie Catch Me If You Can. Der ist aus der Sicht des Hochstaplers erzählt. Und da guckt man auch fasziniert zu, und fragt sich, sag mal, wie weit treibt er das? Kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt da als Pilot hockt. Kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt ein Arzt ist. Hier ist es die Geschichte vom Romero, der ihm da so hinterherhechelt und ständig auf Granit beißt. Und das hat eine andere Faszination und das ist ein Glücksfall.
Sie haben gesagt, man muss den Bogenius ja auch machen lassen. Das ist dann die Seite der Zeitung, für die er arbeitet. Die Chefetage kommt da auch nicht sonderlich gut bei weg. Die hofieren ihn, auch die Rechercheabteilung kommt nicht gut bei weg. Warum haben Sie das als Mediensatire angelegt? Warum diese Entscheidung?
Ist interessant, dass Sie jetzt Mediensatire sagen, weil ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist.
Ich meinte gar nicht den ganzen Film, aber der Teil, der in der Zeitung spielt, der ist, finde ich, sehr satirisch angelegt.
Ja, das ist richtig. Das macht mir natürlich auch Spaß. Ne? Und das ist ja natürlich, das sind natürlich auch Figuren und Charaktere, die stellvertretend für eine gewisse Art von Mensch stehen. Ne? Du findest solche Menschen ja nicht nur im Verlagswesen oder im Journalismus. Du kannst dir jede Branche angucken. Wir haben ganz früher mal einen Sketch gemacht, ganz, ganz früher in der Comedy-Show Bully und Rick. Der Sketch hieß A Business Kasper. Das hat mir eine irrsinnige Freude gemacht. Das war eine Unterhaltung zwischen zwei Geschäftsmännern am Flughafen, die sich gegenseitig erzählen, wo sie überall hinfliegen. Und ich habe an sowas Freude, ne? Weil das sind ganz eitle, in Bezug auf unsere Figuren, bei uns heißen sie ja Habicht und Eichner, das sind natürlich eitle Köpfe. Und die sonnen sich auch in diesem Glanz von ihrer Schöpfung. Ne? Von Bogenius ist ja ein Stück weit auch ihr Werk. Sie haben das ja zugelassen, sie haben ihn ja motiviert, sie haben ihm gesagt, was sie brauchen und er hat es geliefert. Und damit haben sie auch noch Erfolg, beziehungsweise Bogenius hat Erfolg und das international. Und diese beiden Habicht und Eichner profitieren davon. Und irgendwann, glaube ich, kommst du an einen Punkt, wo du nicht wahrhaben willst, dass da was schiefläuft. Weil es läuft einfach zu gut. Und wenn du dann kurz davor bist, kurz davor, der Chefredakteur zu werden, dann erst recht nicht. Ja? Und das macht natürlich sozusagen in der Inszenierung besonders viel Spaß, weil du mit diesen Eitelkeiten und mit dieser Schuldzuweisung dann auch wunderbar spielen kannst.
Das sagt der Regisseur Bully Herbig. Der Film 1000 Zeilen kommt nächsten Donnerstag in die Kinos. In Venedig lief er im Wettbewerb, jetzt kommt er zum Streamingdienst Netflix. Andrew Dominik's Blond über die Leinwand-Ikone Marilyn Monroe, verfilmt nach dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates.
Marilyn Monroe existiert nur auf der Leinwand. Ich ertrage keine weitere Szene mit Marilyn Monroe.
Nun ist es ja kein leichtes Unterfangen, die Biografie einer Person wie Marilyn Monroe in bewegte Bilder zu übersetzen, denn es gibt ja schon so viele Bilder dieser Schauspielerin. Mit Anke Lewicke möchte ich jetzt über Blond sprechen. In der Hauptrolle ist die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas zu sehen. Anke, bei uns kommt der Film, wie ich sagte, schon nicht in die Kinos. Es ist eine Netflix-Produktion, ab nächster Woche dort zu sehen bei Netflix. Auf den Filmfestspielen in Venedig lief der Film im Wettbewerb, wurde auf der Leinwand gezeigt. Braucht er denn die große Leinwand?
Ja, auf alle Fälle. Und du hast es ja selbst schon gesagt, es geht ja um Bilder. Und es geht eben um eine Frau, deren öffentliches Bild nicht mehr mit dem eigenen Ich übereinstimmt. Und mit dieser Frau scheint sich auch der Film zu fragen und dann auch wir, wer ist denn diese Frau überhaupt? Wer ist dieses Ich? Und da benutzt der Film, wie eben die Romanvorlage, arbeitet mit Verdichtungen und Metaphern. Also es beginnt mit der Kindheit. Wir sehen eben eine Marilyn Norma Jean Baker als kleines Kind, die von ihrer Mutter zu heiß gebadet wird. Da ist ja schon viel drin. Dann brennt es nachts in den Hollywood Hills. Es ist so eine albtraumhafte Sequenz. Und die Mutter fährt trotzdem dahin, um den Vater zu suchen, der ja angeblich ein großer Hollywood-Produzent ist. Und das sind so heftige Eindrücke, die sich dann über den Film legen und eben auch schon Eindrücke, die von dieser Schutzlosigkeit dieser Frau erzählen, die sie dann ja auch später beibehalten hat. Und da finde ich, wenn der Film die Innenperspektive einnimmt, dann hat er immer ganz interessante Filmideen. Also wir sehen die Premiere von Marilyn Monroe, von Manche mögen es heiß, sie geht über den roten Teppich und guckt dann in das Publikum. Es sind nur fast alles Männer, die haben so die Münder offen, geifern, werden zu Fratzen. Und ich finde, da kriegt man ganz schön viel mit und viel erzählt, dass diese Frau sich permanent hat übersehen gefühlt.
Und wie konsequent hält der Film diese Innenperspektive, die du eben beschrieben hast, bei?
Ja, wenn er sie beibehält, dann wird der Film wirklich radikal. Da gibt es noch eine ganz bemerkenswerte Szene, die ist dann schon eher am Ende. Also Marilyn Monroe, vollgepumpt mit Psychopharmaka, wird von Leibwächtern des Präsidenten eben zu JFK, John F. Kennedy, geschleppt. Der liegt im Bett, telefoniert und deutet ihr an, mach einen Blowjob. Und die Kamera guckt ihr dann in die Augen und dann Blickwechsel, dann gucken wir mit leeren Augen in einen vollbesetzten Kinosaal. Und wir spüren, boah, diese Frau sitzt wirklich in einem falschen Film. Und ich hätte mir mehr von diesen Szenen gewünscht. Aber stattdessen übernimmt der Film doch dann manchmal den öffentlichen Blick. Also bekannt auch die Szene, wenn Marilyn auf dem U-Bahn-Schacht steht und das weiße Kleid hochgeht. Und da kreist die Kamera immer wieder drumrum. Und wir sehen immer wieder den Slip. Also da wird so ein voyeuristischer Blick eigentlich nur wiederholt. Das finde ich so ein bisschen schade. Und dann gibt es aber auch immer wieder diese Kamerafahrten quasi durch ihren Gebärmutterhals und wir sehen ein Embryo und wir wissen, Marilyn Monroe hat abgetrieben. In dem Film werden auch die Schuldgefühle thematisiert. Aber da gibt es jetzt schon eine ganz interessante Diskussion in den Staaten drum, dass diese Bilder des Embryos ja eigentlich sich gegen Abtreibung aussprechen. Das mag weit gegriffen sein, aber innerhalb des Films, wo es natürlich richtig ist zu verhandeln, wie hat sich Marilyn dabei gefühlt, hatte sie Gewissenskonflikte, welche verpassten Chancen sieht sie da drin, arbeiten diese Bilder ja auch gegen sie und nicht mit ihr. Und sie haben so einen Überhang, der wirklich merkwürdig ist.
Diese Diskussion in Amerika ist interessant, weil man muss natürlich auch nochmal das im Kontext sehen der Gesetzgebung von Roe versus Wade. Aber ohnehin scheint sich ja die US-amerikanische Presse mit dem Film schwer zu tun.
Ja, sie sagen einfach immer wieder, das kommt in fast allen Kritiken vor, dass Marilyn Monroe sich zu sehr verteidigen muss gegen die Blicke. Dass es vielleicht hätte auch noch mehr utopische Varianten geben können. Also, dass der Film hätte einfach mal die Geschichte auch umschreiben können. Das finde ich auch eine ganz interessante Idee. Das fehlt so ein bisschen. Aber eine Kritik hat geschrieben, und das finde ich ganz treffend, dass Marilyn Monroe Norma Jean Baker einerseits gerettet hat, aber andererseits sie dann auch in den Abgrund getrieben hat. Und diese Bewegung lässt uns der Film schon nachvollziehen. Und in allen Kritiken, das muss man sagen, kommt Ana de Armas super weg.
Wie legt denn Ana de Armas ihre Rolle an?
Ja, am Anfang dachte ich, ja, das ist so ein Lookalike-Contest. Also sie imitiert nur. Und dann kriegt man aber mit, was sie schon hinbekommt. Wenn Marilyn Monroe fotografiert wurde, kam ja so ein Strahlen. Und dieses Strahlen bekommt sie auch hin. Und aber jenseits dann davon, wenn sozusagen hinter der Kamera, fängt sie wirklich an, diese Biografie zu interpretieren. Also was heißt es für eine Mädchen, für eine Frau, dass die Mutter nie mütterliche Gefühle hatte? Sie zeigt da eben diese ganze Verletztheit. Warum hat sie all ihre Männer immer mit Daddy angesprochen? Also da macht sie unheimlich viel auf und dann gibt es immer wieder diesen freundlichen Mann, der ihr hilft, damit sie weiter funktioniert mit Psychopharmaka. Und man spürt eben, dass dieses System nicht lange gut gehen kann, dass da einfach dieser Abgrund lauert. Und diesen Abgrund zeigt der Film dann eben auch in seinem Bilderstrom mit immer wieder Format wechselnd. Mal sattes Technicolor trifft dann auf so konturreiches Schwarz-Weiß.
Anke Lewicke über Blond, den neuen Film von Andrew Dominik, ab 28. September zu sehen beim Streamingdienst Netflix. Heute Abend endet das 70. internationale Filmfestival in San Sebastian mit der großen Preisverleihung. Im Wettbewerb lief auch ein Film, der vorab viel diskutiert wurde, nämlich Sparta des österreichischen Regisseurs Ulrich Seidel. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte im Vorfeld schwere Vorwürfe erhoben. Kinderdarsteller in Rumänien seien ohne ausreichende Vorbereitung und Betreuung mit Szenen rund um Alkoholismus, Gewalt und Nacktheit konfrontiert worden, so hieß es. Außerdem sollen Regeln zur Arbeit mit Kindern nicht eingehalten worden sein. Dass es in Seidels Film um Pädophilie ginge, sei den Eltern bewusst verschwiegen worden. Ulrich Seidel wies alle Vorwürfe zurück. Das Festival im kanadischen Toronto hat den Film Anfang September dennoch kurzfristig aus dem Programm genommen. Das heißt, die Weltpremiere fand jetzt also in San Sebastian statt. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Applaus zur Premiere, aber die Ehrenloge blieb leer. Nach der großen Debatte um die Dreharbeiten hatte Ulrich Seidel seine Reise nach San Sebastian abgesagt. Der Film, so der 69-Jährige in einer Erklärung, die das Festival veröffentlichte, müsse für sich selbst sprechen. Für José Luis Rebordinos, seit 10 Jahren Direktor des Festivals, war von Anfang an klar, dass Seidels Film auf keinen Fall aus dem Programm genommen würde.
Heute müssen Menschen, die beschuldigt werden, sie seien rassistisch oder frauenfeindlich, beweisen, dass sie es nicht sind. Das finde ich nicht gut und das ist gefährlich. Als mich Redakteure vom Spiegel anriefen und fragten, ob wir den Film aus dem Programm nehmen würden, habe ich höflich Nein gesagt und gefragt, ob sie den Fall denn anzeigen würden. Denn wenn jemand offensichtliche Beweise hat und keine Anzeige erstattet, ist das unverantwortlich. Aber wenn er keine hat, ist das noch schlimmer.
Si tienen pruebas y no lo denuncian, me parece una irresponsabilidad, y si no tienen pruebas, me parece mucho peor.
Trotz der Debatte und der Abwesenheit des Regisseurs erhielt Seidels dunkles Drama um einen zerrissenen Mann mit pädophilen Neigungen nicht nur vom Publikum großen Applaus. Er überzeugte auch die Kritiker und Kritikerinnen der großen spanischen Tageszeitungen wie El País, ABC und El Mundo. Sparta ist ein Film über Männer und überkommene Männerbilder, über gewalttätige Väter und archaische Rollenbilder. Und es ist auch ein Film über die Einsamkeit. Hier spiegelt die grau-schmutzige Winterlandschaft nicht nur den inneren Zustand des Protagonisten wider, sondern auch den einer verrohten und verwahrlosten Gesellschaft. In dieser dunkel-melancholischen Weltsicht steht Seidel nicht allein im Wettbewerb. Filme aus ganz unterschiedlichen Regionen zeichnen ein pessimistisches Bild von Klimawandel und sozialer Verelendung. Und oft sind Kinder die Opfer zunehmender sozialer Ungleichheiten und Verteilungskämpfe. Sie stehen als Straßengang in dem kolumbianischen Film Los Reyes del Mundo, die Könige der Welt, im Zentrum, als Schulkinder in einem verarmten Vorort von Buenos Aires in El Suplente, der Vertretungslehrer, oder als minderjährige Mütter in dem spanischen Film La Maternal, das Mütterhaus. Schlaftrunken betreten die Arbeiter den Schlachthof außerhalb der Stadt. Hier verrichten sie die schmutzige Arbeit, die sonst keiner machen will. Statt Portuguese, also Portugiesen, nennen sie die Einheimischen verächtlich Pork and Cheese, Schwein und Käse. Der dunkelste der 25 Wettbewerbsfilme, The Great Yarmouth, Provisional Figures, führt an die nordenglische Küste. Der portugiesische Regisseur Marco Martins erzählt in dunklen, albtraumartigen Bildern von portugiesischen Arbeitsimmigranten, die von den Einheimischen ausgebeutet werden. Das Sozialdrama in dem morbiden Seebad, den verkommenen Hotels und dem schmutzigen Schlachthof hat Regisseur Marcos Martins aus den Erzählungen der portugiesischen Immigranten herausentwickelt.
Mein Film ist nicht im sozialen Realismus verhaftet. Aber das soziale Thema dahinter ist einfach wichtig und dringend. Gemeinschaften wie diese haben keine Stimme. Niemand beschreibt die Wirklichkeit, in der sie leben.
Weniger apokalyptisch als der portugiesische Kollege und mit erfrischendem Realismus erzählen junge spanische Filmemacherinnen vom Zustand der Welt. Eine neue Generation, zu denen etwa Carla Simón, Neus Ballús oder Pilar Palomero gehören. Oft mit Laiendarstellern gedreht, verbinden ihre Filme eigene Kindheitserinnerungen mit aktuellen sozialen und ökologischen Krisen und den Auswirkungen auf Dorf und Familie. So zeigt auch die Andalusierin Rocío Mesa in ihrem Debüt Secaderos ein Dorf im Wandel und eine sterbende Landwirtschaft über die unterschiedliche Perspektive der Generationen, der Großeltern und Eltern, der Jugendlichen und der Kinder.
Ich glaube, wir erleben gerade einen historischen, wunderbaren Moment, in dem Frauen endlich auch eine neue Filmsprache schaffen. Und ich bin froh, zu diesen Regisseurinnen zu gehören. Wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht, die wir verarbeitet haben. Wir haben unsere Projekte fast alle zur gleichen Zeit realisiert, ohne von den Arbeiten der anderen zu wissen. Aber wenn man sich jetzt die fertigen Filme anschaut, sieht man doch Gemeinsamkeiten. Man sieht, dass wir Frauen derselben Generation sind und auch ähnlich sorgfältig arbeiten, mit Liebe zum Detail.
Die Filme im Wettbewerb zeichneten oft ein sehr düsteres Bild der Wirklichkeit. Doch bei allem sozialen und ökologischen Zerfall schimmerte immer wieder auch Hoffnung, Widerstand und Solidarität hervor.
Wolfgang Martin Hamdorf über das 70. Filmfestival in San Sebastian. Heute Abend geht es zu Ende mit der Preisverleihung. Ohne Frage, der Roman Im Westen nichts Neues zählt zu den Klassikern der Weltliteratur. Erich Maria Remarque hat darin die Schrecken des Ersten Weltkriegs verarbeitet, die er selbst als junger Soldat an der Front miterlebt hatte. Er erzählt von einer Gruppe junger Männer, die voller Begeisterung in den Krieg ziehen, dann jedoch schnell mit der harten Realität des Krieges konfrontiert werden. In dieser Woche startet eine Neuverfilmung des Romans in den Kinos. Und die neue Version von Im Westen nichts Neues weckt große Erwartungen, denn der Film wurde bereits als deutscher Beitrag für die nächste Oscar-Verleihung ausgewählt. Über den Film spreche ich mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, sind denn die großen Erwartungen berechtigt? Ist im Westen nichts Neues tatsächlich ein angehender Oscar-Kandidat?
Ja, also ich denke schon, dass der Film zumindest Chancen auf eine Nominierung hat, schon allein wegen des aktuellen Themas, also das Kriegsgeschehen, das der Film versucht, so realistisch wie möglich abzubilden, ist natürlich vor der Hintergrund der Situation in der Ukraine gerade sehr aktuell. Auf der anderen Seite haben natürlich deutsche Filme bei den Oscars auch immer dann besonders gute Chancen gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn es Geschichtsfilme waren, also wenn irgendwie deutsche Geschichte verhandelt wird. Insofern ist der Film vielleicht tatsächlich so ein bisschen was wie der kleinste gemeinsame Nenner für so eine Nominierung dort bei den Oscars. Unterm Strich muss ich ja sagen, mich hat er nicht so wirklich überzeugt und ich finde auch die Hintergründe dieser Oscar-Entscheidung ein bisschen merkwürdig, weil er ja nominiert wurde, noch bevor der Film überhaupt seine Festivalpremiere hatte oder bevor das Publikum ihn sehen konnte. Und man kann da sicherlich auch drüber streiten, ob das jetzt die beste der möglichen Entscheidungen war.
Dann reden wir mal über den Film. Der Roman selber wurde ja schon mehrfach verfilmt. Bekannt ist vor allem die erste Inszenierung von Lewis Milestone aus dem Jahr 1930. Wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte, der auch dann zahlreiche spätere Kriegsfilme beeinflusst hat. Welche neuen Akzente setzt denn die aktuelle Verfilmung?
Ja, da wurde tatsächlich versucht, einen ganz neuen Akzent in die Handlung reinzubringen, denn neben die Geschichte der Jugendlichen, die dort in diesen Krieg ziehen, gibt es in der Neuverfilmung eine Rahmenhandlung, und zwar über die Verhandlungen zum Waffenstillstand, die so ein bisschen parallel dazu erzählt werden. Da schimmert so ein bisschen so ein Misstrauen gegenüber der Dramaturgie des Romans und auch dieser Verfilmung von Lewis Milestone aus dem Jahr 1930 durch, weil die haben sich ja tatsächlich ganz, ganz stark auf die Perspektive der Jugendlichen konzentriert, das nur aus ihrer Perspektive erzählt. Hier erfolgt so ein zusätzlicher Spannungsaufbau durch diese Geschichte mit den Friedensverhandlungen. Und ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so eine kluge Idee war, denn das führt doch ein ganzes Stück weit weg von der Geschichte der Jugendlichen. Die Handlung springt also zwischen diesen beiden Erzählsträngen immer hin und her. Und bei mir hatte das so ein bisschen den Nachteil, dass das so die emotionale Identifikation mit den Jugendlichen so ein bisschen gemindert hat. Also die große Stärke von Remarques Roman und auch von Lewis Milestones Verfilmung ist ja tatsächlich diese persönliche, individuelle Sicht auf das Kriegsgeschehen, die wir immer aus der Perspektive der Jugendlichen mitverfolgen können. Und das wird hier in diesem Film ein bisschen verwässert.
Nur ist bei Kriegsinszenierung ja immer wieder die Frage, ob und wie realistisch das Kriegsgeschehen auf der Leinwand abgebildet werden kann. Für welchen Weg hat sich denn Edward Berger in seinem Film entschieden?
Ja, das ist schon eine sehr, sehr krasse Realistik, die in dem Film angewendet wird, um uns nah an das Kriegsgeschehen heranzuführen. Das heißt ja auch so ein hautnahes Miterleben des Krieges. Das hat man immer wieder gehört, so im Umfeld jetzt der Berichterstattung. Ich frage mich, muss das eigentlich wirklich sein? Und ist diese hautnahe Realistik eigentlich wirklich notwendig, um mir zu erzählen, dass Krieg etwas Schlimmes ist? Also da gibt es wirklich sehr, sehr drastische Szenen in diesem Film, wie dort im Graben gekämpft wird, wie jemand, ein Soldat, einen anderen mit einem Klapp Spaten regelrecht das Gesicht zertrümmert, das Blut spritzt auf die Kamera. Wir sind auch ständig im Schlamm. Es gibt eine Szene mit einem Kampf mit einem französischen Soldaten, die sich wirklich über mehrere Minuten hinzieht. Das ist alles technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau inszeniert. Man merkt, dass Netflix da wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld in die Produktion gesteckt hat. Und vielleicht ist es aber tatsächlich dieses fehlende Identifizieren mit den Jugendlichen, das bei mir dann dazu geführt hat, dass ich gegenüber diesen Kriegsbildern relativ schnell abgestumpft bin, obwohl die natürlich sehr drastisch und sehr beeindruckend sind. Aber die Stärken, die hat dieser Film eigentlich eher in seinen ruhigen Momenten, wenn nicht gekämpft wird, wenn mal Zeit zum Nachdenken bleibt und wenn die individuelle Perspektive der Jugendlichen stärker in den Vordergrund drückt. Ich finde, da ist eigentlich das, was die Stärke der Erzählungen ausmacht, die kommt eher in den ruhigen Momenten zu tragen und nicht in den großen Schlachtgemälden, die der Film parallel dazu zeichnet.
Also ich höre, der Film hat Sie nicht wirklich überzeugt. Wenn wir jetzt nochmal die aktuelle Situation mit einbeziehen, die Ukraine und der Krieg dort, ist es denn vielleicht dann doch der richtige Film zur richtigen Zeit oder wirkt er angesichts der tagtäglichen Bilder vom Krieg in den Nachrichten schon fast wieder überholt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits ist das Statement von Remarque gegen den Krieg natürlich immer noch aktuell und wir können uns da, glaube ich, auch sehr schnell drauf verständigen, dass natürlich jeder Krieg letzten Endes etwas total Sinnloses ist, wenn man sich anschaut, wie viele Menschenleben dort geopfert werden, letzten Endes für politische Ziele. Auf der anderen Seite ist natürlich die Situation heute auch eine andere als beim Ersten Weltkrieg vor dem Hintergrund, in dem Remarque diese Romanhandlung angesiedelt hat. Damals war es ein hoffnungsloser Stellungskrieg, in dem es keinerlei Bewegung gab. Die Staaten sind damals auch noch voller Begeisterung in den Krieg gezogen, weil es wie so eine Art Mittel wirkt, um politische Konflikte zu entscheiden. Und heute die Situation in der Ukraine, das ist halt schon nochmal was anderes. Also möchte man jetzt den Soldaten in der Ukraine lieber sagen, kämpft nicht, legt die Waffen nieder, verteidigt euch nicht, da haut diese Konstellation natürlich nicht so richtig hin. Aus russischer Perspektive wäre das wahrscheinlich was anderes. Da würde man natürlich sagen, ja, das ist genau die Argumentation, die man den jungen russischen Soldaten zeigen müsste. Aber da wird der Film wiederum kaum zu sehen sein. Also man merkt an dieser komplexen Situation, wenn man dann stärker darüber hinausdenkt, dann ist die Realität des Krieges heute doch wesentlich komplexer, als das in einem historischen Spielfilm vielleicht abgebildet werden kann.
Im Westen nichts Neues, das ist die Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque von Eduard Berger. Und der Film startet am kommenden Donnerstag zunächst in den deutschen Kinos und ist dann ab 28. Oktober bei Netflix zu sehen. Ich habe darüber gesprochen mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzning. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Südländische Architektur unter nordischem Himmel. Viele Drehorte in Litauens Hauptstadt Vilnius wirken wie aus der Zeit gefallen. Eine ideale Kulisse für düstere Krimis und historische Kostümdramen. Das finden auch Produktionsfirmen aus den USA und Großbritannien, den skandinavischen Ländern und Deutschland. Denn sie drehen in Litauens Hauptstadt Vilnius jedes Jahr zahlreiche Filme. Gerade erst war Drehschluss für den deutschen Netflix-Film Paradise mit Iris Berben. Alexander Budde hat sich in der Stadt umgesehen.
Quiet and Rosa, Sumoya. And action.
Als rechte Hand der Gangsterpaten Tula und Upi muss Kopi unbedingt herausfinden, was dieser zwielichtige Typ im Trenchcoat gerade ausheckt. Ein halbes Dutzend Mal lässt Regisseur Mazdek Nasir die Szene drehen. Immer wieder lugt Andreas auf Ene Hilm um die Ecke. Der finnische Schauspieler blickt dem Verdächtigen hinterher, der nichtsahnend durch die Gasse spaziert. Und jedes Mal aufs Neue nimmt sein schnauzbärtiges Gesicht den verlangten, grimmigen Ausdruck an. Auf ihrem Bummel durch die Altstadt drängt eine Touristengruppe zum Set, verfolgt staunend das Treiben der finnischen Filmcrew. Endlich Drehpause.
Wir haben bereits einen Teil der letzten Staffel hier gedreht und ich habe mich damals schon in die Stadt verliebt. Sie ist schön. Sie hat so viele Gesichter. Ihre Bewohner sind freundlich und unsere litauischen Teamkollegen hier, allesamt Profis.
Das Unterweltepos Alon Murtaja spielt eigentlich in der Hafenstadt Kotka im Süden Finnlands. Doch ein Handlungsstrang führt nach Vilnius. Die finnische Krimiserie des Streamingdienstes C-More ist nur eines von 16 internationalen Filmprojekten, die Jūrate Pasikaitė in diesem Jahr bereits in die litauische Hauptstadt locken konnte. Sie leitet das Filmbüro in Vilnius. Elegante Kirchtürme neben maroden Sowjetbauten. Pasikaitė bewirbt die Barockstadt als ideale Kulisse für schaurige Krimis und historische Kostümdramen.
Nächstes Jahr feiern wir das 700-jährige Stadtjubiläum. Hier ballt sich die Geschichte. Ganz unterschiedliche architektonische Baustile sind zu finden.
Besonders aktiv sind Produktionsfirmen aus den skandinavischen Ländern, Großbritannien, den USA und in den letzten Jahren auch Deutschland. Die RTL-Neuverfilmung von Sisi etwa entstand teils in den Straßen von Vilnius.
In Vilnius it was our Philharmonie building.
Unsere Philharmonie wandelte sich zum Palast. Es gab eine Szene, die Ankunft des Kaiserpaares, die war schwer zu drehen. Die Hauptzufahrtsstraße zur Altstadt wurde gesperrt und Sand aufgeschüttet. Die Komparsen in ihren prachtvollen Kleidern, die vielen Pferde und Kutschen, das war schon aufwendig.
Jūrate Pasikaitė erzählt auch von den Anfängen. Nachdem die kleine Baltenrepublik 1990 ihre Unabhängigkeit erklärte, schauten alsbald die ersten Hollywood-Produzenten vorbei. Inzwischen genießen Litauens Filmschaffende in der Branche einen guten Ruf als hochbelastbare, kosteneffiziente Talente mit umfassender Erfahrung.
Mit der US-Produktion Robin Hood ging es vor 30 Jahren los. Sie haben uns viel über die Arbeitskultur beigebracht. Unsere Filmindustrie hier in Litauen ist jung. Gerade in den letzten Jahren ist sie stark gewachsen. Da hilft auch unser steuerliches Anreizsystem. Bis zu 30% des Filmbudgets können ausländische Produktionsfirmen sparen, wenn sie hier mindestens 43.000 Euro investieren.
The amount you could apply for the tax incentive has to be at least 43.000 Euro.
Ein paar Schritte nur sind es vom Büro der städtischen Filmförderung bis hinüber zum jahrhundertealten früheren Lukischkes-Gefängnis. Das marode Gebäude aus der Zarenzeit wandelt sich gerade zur Pilgerstätte von Netflix-Fans. Hier im Hof, erzählt Mindaugas Papinigis, wurden einige besonders düstere Szenen von Stranger Things in Staffel 4 gedreht.
Lukischkes ist gerade einer der berühmtesten Drehorte auf der Welt. Es ist ein richtiges Gefängnis, nichts wurde verändert.
Stimmt nicht ganz. Lukischkes ist heute ein Kulturzentrum. Der Schauspieler arbeitet für eine lokale Castingagentur.
Die Crews bringen ihre Regisseure, die Hauptdarsteller, Kameraleute mit. Wir füllen die Lücken mit unseren lokalen Produktionsfirmen, Technikern, Assistenten.
Wyatt and Rosand.
Zurück in der Altstadt. Schauspieler Andreas auf Enehilm wird von der litauischen Producerin energisch aus seiner Pause gerufen. In Vilnius kommt noch einiges auf ihn und seine Rollenfigur zu.
Yeah, we will end up in big trouble.
Oh ja, wir werden hier gewaltige Probleme bekommen. Es gibt eine Menge Action, Schießereien, Kämpfe, viele aufregende Szenen. Das macht schon Spaß.
Ja, und vielleicht ist dann dieser Film auch bei uns irgendwann beim Streamingdienst zu sehen. Alexander Budde hat sich in der aufstrebenden lettischen Filmstadt Vilnius umgeguckt. Nach den Nachrichten erwartet Sie hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur die Echtzeit. Jahreszeitgemäß heißt in dem Magazin für Lebensart heute gut geerntet. Viel Spaß dabei.